Ja, wir hatten ja das letzten Sonntag angefangen mit dem Thema die Gnade Gottes. Jetzt gehe ich die Punkte einfach mal kurz durch und dann machen wir weiter mit den noch fehlenden Punkten. Also wir hatten als erster Punkt die Gnade Gottes in Verbindung mit Jesus Christus. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Das war der erste wichtige Punkt, weil er die Grundlage für die Gnade Gottes ist. Deswegen haben wir durch ihn empfangen Gnade um Gnade und nicht durch Mose ist zu den Menschen Gnade um Gnade gekommen. Das Gesetz ist durch Mose gekommen, die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Er ist die Grundlage dafür und er schenkt die Gnade. Dann die Auserwählung. Gott hat auserwählt vor aller Zeit, vor Grundlegung der Welt, hat er einzelne Menschen aus der gesamten Masse der Menschheit auserwählt, damit sie gerettet werden, damit sie seinem Ebenbild gleichgestaltet werden. Ich sage bewusst einzelne Menschen, weil er hat eben nicht einfach generell eine bestimmte Menge auserwählt und wer dann freiwillig kommt, gehört dazu, sondern einzelne und bei denen bewirkt er, dass sie glauben, dass sie kommen. Deswegen ist der Glaube natürlich auch Gnade. Das haben wir in Bezug auf die Erlösung. Die Erlösung und die Errettung ist als Ganzes Gnade, ein Geschenk Gottes. Und das haben wir dem lebendigen Gott zu verdanken, dass wir erlöst wurden. Und der Herr Jesus selbst hat sich geheiligt. Der Jesus selbst ist ans Kreuz gegangen und ist gestorben, um uns zu erlösen. Dann ein weiterer Punkt in Verbindung mit der Erlösung ist, dass die Gläubigen die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Sie bekommen den Heiligen Geist, der dann in ihnen wohnt. Ein weiterer Punkt, der jetzt hier nicht erwähnt wurde, ist der Sieg. Der Sieg ist Gnade. Der Herr Jesus schenkt uns den Sieg und die Grundlage für diesen Sieg, nämlich den Sieg über die Sünde, ist das vollbrachte Werk, ist, dass der Herr Jesus eben ans Kreuz gegangen ist und er hat auch die Macht der Sünde gebrochen. Aufgrund dessen bekommen die Gläubigen den Sieg und sie sind deswegen unter dem Gesetz, nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und unter der Gnade herrscht die Sünde nicht mehr über sie. Dann ein weiterer Punkt ist alles Gute. Alles Gute kommt von Gott. Gott schenkt alles Gute. Es ist ein Geschenk, das vom oben herabkommt, vom Vater der Lichter. Dann hatten wir das Maß der Gnade. Das Maß des Glaubens, das Maß der Gnade ist das, was der Herr zuteilt und souverän austeilt. Somit ist es auch Gnade, wie stark jemand glaubt, wie viel er glaubt und auch, wie er mit Gaben ausgerüstet ist, um dem Herrn zu dienen. Und dann, wie eben auch erwähnt, das Wachstum ist auch etwas, was der Herr schenkt und was von ihm zugemessen wird. Auf der einen Seite, natürlich auf der anderen Seite, sind wir trotzdem aufgefordert, zum Herrn hinzuwachsen, uns ihm hinzugeben und auf die Verheißungen zu vertrauen, zu bitten und zu flehen, dass wir wachsen dürfen und der Herr hört auf das Gebet seiner Auserwählten. So, jetzt möchten wir noch einige weitere Punkte betrachten. Wenn wir 2. Korinther 9, Vers 8 lesen, und zwar im Zusammenhang geht es ja um das Säen, um das Geben. In Vers 7, jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Also hier geht's darum, dass die Korinther eben geben sollten und dass sie es fröhlich tun sollten. Und hier ging es jetzt natürlich um materielle Güter, die sie geben sollten. Und es ist die Verheißung dabei, dass Gott jede Gnade im Überfluss spendet, dass er praktisch den Mangel ausfüllt, der dadurch entsteht, dass sie sich aufopfern und bereit sind zu geben. Wir denken an die Witwe, die Jesus beobachtet und von der Jesus sagt, sie hat mehr eingelegt als alle anderen. Sie hat nämlich ihren ganzen Lebensunterhalt eingelegt. Und wie ist sie dann über die Runden gekommen? Sie hat auf den Herrn vertraut, dass er sie versorgt, und gemäß dem, was hier im Wort steht, dürfen wir auch wissen, dass sie nicht verhungert ist, obwohl gar nichts weiter über diese Witwe geschrieben steht, wissen wir, sie ist nicht verhungert, sondern der Herr hat für sie gesorgt. Und so gibt es immer wieder Gläubige, die da vorbildlich waren und die nicht gesagt haben, oh, wenn ich jetzt zusammenrechne, wie viel habe ich und dann noch gebe und alles gebe, dann verhungere ich. Viele haben denn das Letzte gegeben, was sie hatten, und der Herr hat sie auf wunderbare Weise eben versorgt und durchgetragen, und sie sind nicht verhungert. Er kann hier ausfüllen, und er kann sogar schenken, dass wir überreich sind zu jedem guten Werk, so dass er sogar noch so viel schenkt, dass wir damit wieder Gutes tun können und reich sind. In erster Linie hier auf materielle Dinge bezogen, aber es bezieht sich auch letztendlich auch auf die geistlichen Dinge. Auch da schenkt der Herr, dass wir überreich sind zu jedem guten Werk. Das bringt uns auch zum Thema des Dienstes, und das ist der Punkt, auf den ich jetzt eigentlich genauer drauf eingehen möchte. Den Dienst, den wir für den Herrn tun, dieser Dienst ist Gnade. In Epheser 3, Vers 7 lesen wir von Paulus. Dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen, um alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von der Ewigkeit her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben, in Zuversicht, durch den Glauben an ihn. Paulus ist sich dessen bewusst, dass er ein Diener geworden ist, aber das geschah gemäß der Gabe der Gnade Gottes. Gemäß der Gabe der Gnade Gottes wurde er ein Diener Gottes. Und so auch jeder von uns, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, wurden wir zu Dienern Gottes gemacht. Und die Tatsache, dass wir Diener Gottes sind, ist Gnade. Auch der Dienst selbst ist Gnade. Wir wandeln eben in den Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Somit sind es nicht wir, die wirken, sondern die Gnade Gottes, die mit uns ist. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10, lesen wir dann von den Gnadengaben. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier sehen wir zwei Bereiche, wo die Gaben Gottes wirksam sind. Der eine Bereich ist die Rede und der andere Bereich ist der Dienst. Somit befähigt Gott auf der einen Seite zum Reden, um das Wort Gottes zu reden, um auf Grundlage des Wortes Gottes zu dienen. Und auf der anderen Seite mit Dienstgaben. Das bedeutet jetzt nicht, dass einer sagt, ich habe nur eine Redegabe, der andere sagt, ich habe nur eine Dienstgabe. Aber es bedeutet sehr wohl, dass beim einen der Schwerpunkt mehr auf der einen Seite liegen wird und beim anderen der Schwerpunkt mehr auf der anderen Seite. Eine gewisse Redegabe benötigen wir alle. Nämlich, weil es heißt, auch im Petrusbrief, dass wir jederzeit bereit sein sollen, uns zu verantworten gegenüber jedermann über die Hoffnung, die in uns ist. Also so weit sollten wir fähig sein, das Evangelium weiterzusagen. Da kann niemand sagen, ich habe nur eine Dienstgabe, das Einzige, was ich tue, ist dienen und nicht reden, sondern da ist die Bereitschaft grundsätzlich bei jedem da oder sollte bei jedem da sein, sagen wir es so rum. Aber doch ist es so, wir sehen das ja auch in der Gemeinde, in der Gemeinde gibt es Älteste, da gibt es Diakone und Diakone kommt ja von Dienst. Und ein Diakon hat die Aufgabe zu dienen, aber es war auch wichtig, dass sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Und wir sehen es zum Beispiel bei Stephanus, dass er sehr wohl auch geredet hat und das Evangelium verkündigt und verteidigt hat. Es ist so, dass Gott die Gläubigen mit Gaben ausstattet, ausrüstet und sie diese Gaben treu einsetzen sollen, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Diese Gaben sind auch nicht Fähigkeiten, die man entwickelt, sondern sind Fähigkeiten, die Gott souverän zuteilt und schenkt. Und wenn jemand einfach eine Gabe hat und diese eben nicht anwendet und jeder Gläubige hat, ist da von Gott ausgerüstet, dann ist er ein untreuer Haushalter. Deswegen ist es hier wichtig, dass wir gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes sind. Dass wir so dienen, wie Gott es uns zugemessen hat und mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und es ist auch sehr wichtig, dass man das wirklich in die Richtung tut, wo Gott einem auch ausgerüstet hat. Dass man nicht sich versucht, in eine Rolle reinzuzwängen, zu der ein Gott gar nicht begabt hat. Das wird nämlich schief gehen. Manche Gläubige versuchen, was die Gaben angeht, andere zu imitieren. Und das wird sehr schwierig und wird auch schief gehen, kann zu Eifersucht und Neid führen und allen möglichen Dingen, weil man dem natürlich nicht gerecht wird und einfach sich dann immer niedriger fühlt als der andere, anstatt einfach anzunehmen, dass man selber in seinem eigenen Bereich von Gott ausgerüstet ist und da eine wertvolle Gabe hat, um dem Herrn zu dienen und wie die Glieder am Leib einander dienen, so ist jeder Dienst, den der Herr geschenkt hat, eben ein wertvoller Dienst und nötig für den Leib Christi. Der Dienst soll geschehen aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Dieser Dienst für den Herrn soll zu seiner Ehre dienen und es soll dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird. Das soll unser Anliegen, unser Ziel eben sein. Dieser Dienst eben ist Gnade, es ist die mannigfaltige Gnade Gottes, aber hier sollen wir gute Haushalter sein. Nun möchte ich noch etwas zum Wort sagen. Wie soll das Wort aussehen, dass wir reden, dass wir weitergeben? Das Wort Gottes, das wir verkündigen, beziehungsweise unsere Rede, wie soll sie aussehen? Auch da sagt uns die Schrift etwas. Durch den Mund wird ja sehr vieles getan. Und somit ist es ein sehr wichtiger Bereich. Epheser 4, Vers 29. Da lesen wir, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Oder auch, wir hatten die Stelle ja ausführlich behandelt, kein faules Wort. Ja, kein Wort, das einen fauligen Geruch verbreitet. Kein faules Wort soll aus dem Mund kommen. Es soll kein Gestank aus unserem Mund kommen. Weil ein Gestank vertreibt die Leute, ein Gestank richtet Unheil an, sondern anstatt schlechtes, faules Wort, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Das sollen wir reden, was den Hörern Gnade bringt. Und viele Dinge, die geredet werden, bringen den Hörern keine Gnade. Viele Dinge sind wirklich unnütz und viele Dinge werden auch geredet im Namen des Herrn, in der Meinung, dass es Gnade bringt, aber es ist zerstörerisch. Da gibt es auch, wenn wir zum Beispiel einander ermahnen, wir sollen ja einander ermahnen, wir sollen ja auch einander zurechtweisen, aber hier gibt es eine destruktive Art, jemand zurechtzuweisen so dass der nur zu Boden geworfen wird und gar nicht einen noch ausweist oder wachsen kann oder weiterkommt. Und es gibt da eine konstruktive Art, jemanden zu ermahnen. Eine Art zu ermahnen, die wirklich in Liebe geschieht und wo derjenige dann auch wirklich weiterkommt und was annehmen kann und zum Herrn wachsen darf. Und dann dient es auch zur Erbauung und dient zu Gottes Ehre. Und hier ist viel Weisheit nötig. Deswegen heißt es auch, dass die Ermahnung von denen getan werden soll, die geistlich sind. Diejenigen sollen ermahnen und nicht jeder soll einfach ermahnen. Sondern es ist wirklich wichtig zu prüfen, ob es die eigene Aufgabe ist, das auch wirklich zu tun. Weil wenn die falsche Person etwas tut, auch wenn es ungefähr inhaltlich das Gleiche ist, was eine andere Person weitergeben würde, kann das eine sehr zerstörerische und nicht erbauliche Auswirkung haben. In Liebe zu ermahnen bedeutet eben nicht, dass man das zu jemand redet, was er hören will. Ja, in Liebe zu ermahnen kann durchaus auch sein, dass es sich mal erstmal hart anhört und für den anderen lieblos anhört. Aber hier erkennt eben der Herr auch die Gesinnung des Herzens und wie man etwas weitergibt. Und der andere, der ermahnt wird, darf nicht von Anfang an sagen, du hast mich jetzt nicht in Liebe ermahnt, also nehme ich es nicht an, sondern jeder ist aufgefordert, das erstmal zu prüfen, ob diese Ermahnung vom Herrn kommt und sinngemäß ist. Hier ist natürlich aber der ganze Umfang von Dingen gemeint, die wir reden sollen. Ermahnung ist ja nur ein Teil davon. Es ist auch von Erbauung und Trost die Rede. Und das soll unser Bestreben sein, unser Anliegen, dass unsere Worte den Hörern Gnade bringen. Und das ist das Kriterium, anhand dessen wir unser Gespräch beziehungsweise das, was wir von uns geben, auch immer wieder prüfen sollten. Ein weiterer Vers ist Kolosser 4. Vers 6. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Hier wird uns gesagt, dass unser Wort in Gnade sein soll. Das Wort sei allezeit in Gnade, das heißt beständig in Gnade, mit Salz gewürzt. Also die Würze dürfen wir nicht vergessen bei dem Wort. Auf der einen Seite in Gnade, auf der anderen Seite muss es Salz dabei sein. Es soll kein fades Wort, kein geschmackloses Wort sein, sondern es soll ein gewürztes Wort sein. Und dieses Wort ist dann das Wort, das wir jedem Einzelnen antworten. Und wenn unser Wort in Gnade ist, nämlich so, dass wir aus der Kraft des Herrn reden, dass wir in der Verbindung mit dem Herrn reden, dass wir auf der Grundlage seines Wortes reden und von ihm die Weisheit beständig erbitten. Es ist gut, ständig um Weisheit zu bitten, den Herrn anzuflehen, dass er uns die Weisheit gibt, die uns mangelt, damit unser Wort auch wirklich in Gnade und mit Salz gewürzt sein kann. Das können wir jetzt nicht, wir können ja nicht hergehen und das irgendwie konstruieren und sagen, das ist jetzt ein Wort in Gnade mit Salz gewürzt. Sondern da sind wir vom Herrn abhängig und müssen uns das vom Herrn erbeten, dass wir solch ein Wort haben. Und dieses Wort muss da sein für jeden Einzelnen. Das Wort muss da sein für Gläubige. Das Wort muss da sein für Ungläubige. Wenn wir Ungläubigen begegnen, dann ist ja das eine Situation, die oft nicht vorhergesehen war, wo derjenige Dinge sagt, die wir vielleicht gar nicht erwartet haben. Und dann müssen wir sehr schnell antworten können und ein Wort in Gnade für ihn haben, mit Salz. Das ist natürlich klar, dass wir das dann nur durch den Herrn können. Und hier ist eben das Gebet um die nötige Weisheit, was ganz wichtig ist, damit unser Wort so ist. Und die Tatsache, dass unser Wort dann in Gnade ist, ist auch Gnade. Das heißt, ein Wort in Gnade bekommen wir nur durch Gnade. Und deswegen ist das Gebet hier auch ganz wichtig, das vertrauensvolle Gebet, weil der Herr hat ja versprochen, wem Weisheit mangelt, der bitte sie vom Herrn und er wird geben. Er wird dieses Gebet erhören. Also hier wird von uns nicht etwas verlangt, was unmöglich ist, auch wenn es unmöglich erscheint. Aber der Herr kann das Unmögliche möglich machen. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt in Bezug auf die Gnade finden wir im 2. Korintherbrief. In 2. Korinther Kapitel 12. Und zwar geht es da um Paulus, der praktisch sagt, dass er einen Pfahl fürs Fleisch bekommen hat, dass ein Engel Satans ihn mit Fäusten schlägt, damit er sich nicht überhebt. Und in Vers 8 sagt er, seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist ganz wichtig, dass uns die Gnade genug ist. Dass uns die Gnade Gottes genügt. Und ich denke da an Wilhelm Busch im Gefängnis. Er war im Gefängnis und hat sich da mit dem Gebet beschäftigt, hat zum Herrn gebetet, die Psalmen gebetet, hat Gemeinschaft mit dem Herrn gehabt und seine Frau kam ihn besuchen und hat sich sehr viele Sorgen um ihn gemacht und er hat sie darauf angesprochen, wie viel Gemeinschaft sie mit dem Herrn hat und hat dann gesagt, dass er eher um sie besorgt ist und nicht sie um ihn besorgt sein muss. Denn ihm war die Gnade Gottes genug und in solchen Situationen zeigt es sich dann, ob die Gnade Gottes genügt und wir wirklich das auch sagen können mit Paulus, ich will mich vielmehr am liebsten, vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, Misshandlungen, Nöten, Verfolgungen, Ängsten. Diese Dinge sind ja Dinge, die sehr schwer sind, die oft ins Leben kommen und mit Unverständnis beobachtet werden oder angenommen werden oder auch nicht angenommen werden. Und Paulus sagt, er hat Wohlgefallen daran. Das ist ein Beispiel auch für jemand, dem die Gnade Gottes genügt hat. Und der Herr Jesus möchte uns tatsächlich dahin bringen, dass uns die Gnade Gottes genügt. Er wirkt da an uns eben in seiner Gnade wieder und verändert uns. Und ob wir wollen oder nicht, der Prozess und der Weg geht dahin, dass uns die Gnade Gottes genügt. So fällt er uns zurecht. Und so geschehen eben Dinge in unserem Leben, die wir nicht vorhergesehen haben oder vielleicht auch nicht gewollt haben, weil sie offensichtlich nötig sind, dass uns die Gnade Gottes genügt. Das Leid ist dazu nötig und von Gott bestimmt. Wir sehen das im Buch Hiob, wir sehen das in der Schrift im Allgemeinen, dass Gott das Leid zu seiner Ehre gebraucht und dass er solche Situationen auch zu seiner Ehre gebraucht. Und hier sagt Paulus sehr ausdrücklich, ein Engel Satans wurde ihm gegeben, dass er ihn mit Fäusten schlägt. Das ist ja nicht etwas besonders Schönes, wenn man denkt, da ist ein Engel Satans im Spiel. Da würden manche gleich sagen, die muss man sofort austreiben und mit geistlicher Kampfführung dagegen angehen. Und Paulus hat aber den Herrn gebeten und der Herr hat ihm geantwortet, lass dir an meiner Gnade genügen. Die Allgenügsamkeit an der Gnade Christi. Dann Trost und Hoffnung. Im 2. Thessalonicher Brief lesen wir Kapitel 2, Vers 16. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat, durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Wir haben gerade von Leid gehört und von der Allgenügsamkeit des Herrn. Es ist aber tatsächlich so, dass Gott uns nicht einfach Leid ins Leben schickt. dass er nicht einfach eine Bedrängnis schenkt und uns dann in dieser Bedrängnis lässt, sondern es ist tatsächlich so, dass er der Gott des Trostes ist und er hat uns einen ewigen Trost gegeben und eine gute Hoffnung. Der ewige Trost ist der Ausblick, den wir haben, die kommende Herrlichkeit, die auch in Verbindung mit der Hoffnung natürlich steht. Und das alles haben wir durch Gnade geschenkt bekommen. Und weil er uns einen ewigen Trost gegeben hat, tröstet er auch unsere Herzen und stärkt uns in jedem Gut und Werk, in jedem guten Wort und Werk. Das heißt, wir benötigen diesen Trost, wir benötigen diese Stärkung durch den Herrn Jesus in den Lagen, in die er uns hineinführt. Und da er dieser Gott ist, der Gott und Vater seiner Kinder, schenkt er seinen Gläubigen, seinen Auserwählten diesen Trost. Deswegen muss niemand verzagen oder verzweifeln und meinen, der Herr schenkt eine Bedrängnis nach der anderen, nur um dieses und jenes zu bewirken. Nein, sondern er geht selbst mit uns und er stärkt uns und gibt uns den Trost und die Hoffnung, die wir nötig haben, um durch diese Situation auch hindurchzukommen. Wir wissen, dass für jede Versuchung er auch den Ausgang geplant hat, damit wir sie ertragen können. Auch das ist eine Verheißung. Und so dürfen wir getrost sein, weil er uns tröstet. Er tröstet unser Herz und er stärkt uns, sodass wir das gute Wort und das gute Werk tun können, zu dem er uns berufen hat. In Verbindung damit die große Zusage im 1. Petrusbrief, dass wir bewahrt werden durch Gnade. 1. Petrus 5, Vers 10. Da lesen wir: Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er ist der Gott aller Gnade, und weil er der Gott aller Gnade ist, gründet er uns, festigt uns, stärkt uns, bereitet uns zu. Das heißt, ja, eine kurze Zeit des Leidens schenkt er möglicherweise. Und diese kurze Zeit ist aber eben sehr kurz. Und nach dieser kurzen Zeit des Leidens möge er eben diese Stärkung schenken. Und das wird er auch tun, das hat er verheißen, dass er die Seinen stärkt und mit den Seinen ist. Und der Blick auf das, was er geplant hat, hilft auch oft durch das Leid hindurch. Es ist hiermit beinhaltet in dem Vers 10, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Die ewige Herrlichkeit in Christus Jesus wird uns zuteilen. Der Herr Jesus hat selbst gesagt, dass er sich danach sehnt, dass wir seine Herrlichkeit sehen dürfen. Dass die bei ihm sind, die der Vater ihm gegeben hat, damit sie seine Herrlichkeit sehen. Der Herr sehnt sich danach, das ist die Bestimmung. Und wenn wir einmal diese Herrlichkeit sehen, die ewige Herrlichkeit, zu der er uns berufen hat, dann verpufft alles andere. Alles andere war dann wie ein kleiner Moment, eine kleine Zeit, ein kleiner Hauch, der nur so kurz war und so schnell vorübergehend und leicht war, wie der Römerbrief sagt. Und der Ausblick auf diese ewige Herrlichkeit, das gibt uns Freude, das gibt uns Mut und stärkt uns, um diese kurze Zeit noch durchzuhalten. Deswegen sei ihm die Herrlichkeit und eben die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein weiterer Punkt, den wir aber auch schon erwähnt hatten, möchte aber trotzdem noch eine Stelle dazu aufschlagen, finden wir im 1. Timotheusbrief. Erster Timotheus 1, Vers 12. Und zwar geht es hier wiederum um das Erbarmen Gottes mit Paulus. Es ist etwas, das Paulus sehr oft betont. nicht etwa um sich selber im Mittelpunkt zu stellen oder um sich groß zu machen, sondern um die Gnade Gottes groß zu machen, spricht Paulus immer wieder um das Erbarmen, das er bekommen hat. Ab Vers 12 lesen wir: Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort in aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Christus, Jesus Christus, alle Langmut erzeige zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeiten aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir sehen hier, Paulus hat diese Gnade bekommen. Der Herr hat ihn eingesetzt zum Dienst, obwohl er ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber er hat Erbarmung bekommen. Gott hat sich über ihn erbarmt, eben weil es unwissend und im Unglauben geschah. Das heißt, das spielt mit rein. Die Unkenntnis von Paulus spielt da mit eine Rolle, dass Gott ihn dann zu seinem Diener berufen hat. Das sehen wir auch in der Schrift allgemein, dass wenn jemand sehr viel Wissen bekommen hat und sehr viel auch gewusst hat, dass er und dann gesündigt hat, dass die Sünde schwerer wiegt, als wenn jemand etwas in Unwissenheit getan hat. Also Jürgen. Deswegen betont Paulus, es ist im Unglauben geschehen. Und trotzdem betont er, wie groß die Gnade war, weil die Sünde, die er begangen hat, doch eine sehr große war. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Und hier könnte man auch sagen, oder in einer anderen Übersetzung heißt es, wurde überschwänglich. Und die Gnade unseres Herrn wurde überschwänglich, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Hier ist die Rede von der überschwänglichen Gnade, eine überströmende, überfließende Gnade, die Gott dem Paulus hier geschenkt hat. Deswegen Paulus, der größte Sünder, betont, dass Christus gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der größte bin, aber er hat Erbarmung bekommen als Vorbild für alle, die nach ihm glauben sollen, zum ewigen Leben. Niemand muss verzagen, niemand muss sich Sorgen machen, der an Jesus glaubt, der auf ihn vertraut, der zu ihm kommt, in Bezug auf seine Sünden, dass Gott ihm nicht vergibt. Denn Gott hat dem größten Sünder vergeben und er wird jedem großen und berüchtigten Sünder vergeben, der im Vertrauen auf das Blut Jesu, auf das vollbrachte Werk Jesu zu ihm kommt. Er wird niemand hinausstoßen, denn er selber hat es verheißen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und Paulus schließt diesen Abschnitt, indem er sagt, dem König der Ewigkeiten aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. In Anbetracht dieser großen Rettung, dieser großen Gnade und Erbarmung, ist es die Folge, dass Paulus ihn lobt, ihn preist und ihm alle Ehre gibt. Der Ruhm und die Ehre gebührt ihm, diesem König der Ewigkeiten, der unvergänglich ist, der ewig ist eben, unsichtbar und allein weise ist. Und der allein weise Gott, er kann seinen Kindern die nötige Weisheit in allem schenken, so dass sein Name auch wieder verherrlicht wird. Ja, man könnte noch sehr viel sagen zu dem Thema die Gnade Gottes. Wir haben jetzt einige Stellen angeschaut, wo die Gnade Gottes ausdrücklich erwähnt wird, in welcher Verbindung sie ausdrücklich erwähnt wird. Und in allem ist es einfach so, dass alles Gnade ist, dass wir uns für gar nichts rühmen können, weil der Ruhm Gott gehört, dass alles von Anfang an, von Gottes Plan her, von Anfang an Gnade war, von Anfang an geplant war und auch bis zur Ewigkeit hin ist alles schon geplant und in Gottes Hand und unabänderlich. Sein Ratschluss ist unabänderlich und das ist ein Grund, ihm noch mehr zu loben, ihm noch mehr Dank zu sagen, ihm noch mehr zu preisen, weil er uns in solch einen guten Plan eingeschlossen hat, weil er uns in seinem guten Ratschluss eingeschlossen hat und Gedanken des Friedens mit uns hat und nicht Gedanken des Unheils und weil als Teil dieses guten Plans er uns tröstet und stärkt und festigt und gründet, bis wir dann in kurzer Zeit ihn sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht.